Jesus Christus, öffne du unsere Herzen und unsere Sinne, dass wir uns auf dich ausrichten können. Berühr du unsere Herzen heute Morgen. Amen. Mein Gott, warum? Das ist mein Thema heute. Ich hatte das Thema, ich habe nicht nachgeguckt, aber ich habe ja in der letzten Zeit nicht so viele Predigten gehalten. Also entweder habe ich das Thema angerissen bei der Taufe von Josias und Paulina oder ich habe es kurz angerissen bei der Segnung. Auf jeden Fall ist es mir im Kopf rumgeschwirrt. Ich habe gesagt, ja, nee, muss man mal drüber reden. Was bewegt Deutschland im Moment am meisten? Fußball. Ja. Ja, genau, jetzt in der Reise, wo ich mir Gedanken gemacht habe, war es noch ein größeres Thema, genau. Ich war gestern früh mit dem Auto unterwegs, kurz, und da kam eine Analyse im Radio zum Spiel vom Freitagabend. Und der Moderator sagte, ja, vor dem Spiel hätten wir alle gedacht, ja, die Spanier sind viel stärker. Wer das Spiel aber gesehen hat, der denkt sich, mein Gott, warum mussten die so ausscheiden? Wenn ich so einen Kommentar höre, ist sehr schnell mein Impuls, dass ich bei so einer Aussage, was hat das jetzt mit Gott zu tun? Aber ich bin auf dieses Mein Gott, warum angesprochen, weil das mein Thema war, warum mussten die so ausscheiden? Ich bekomme dann immer ganz die Krise, wenn noch irgendein Spieler im Interview hinterher gesagt, Gott hätte ihm das Tor geschenkt oder seiner Mannschaft den Sieg. Das ist dann für mich tiefstes Heidentum und Missbrauch eigentlich schon von Religion und Glaube, weil ich glaube, Gott ist es relativ egal, wie irgendein Fußballspiel ausgeht. Spannend ist, wie gehen sie auf dem Platz miteinander um, wie verhalten sie sich? Das ist mehr ein Thema. Am Freitag war ich dann Hochzeit von, ich glaube, den kennt von euch gar keiner, LKG-Mitarbeiter, seit 3 Jahren Jugendreferent in der LKG Fluss Seligenthal. Und da meinte jemand, Jonathan Raimund heißt er, so am Rande, auf jeden Fall im Gespräch meinte jemand zu mir, ja, das ist aber das, was wir in Deutschland gerade brauchen. Hier so diese Ablenkung und dass man mal was anderes hört, gerade in unserer politisch schwierigen und wirtschaftlich schwierigen Situation. Da waren wir uns recht schnell einig, das hat schon Julius Caesar gesagt, gebt dem Volk Brot und Spiele. Da kommt bei mir schon die Frage, da kommt bei mir dann die Frage nach dem Warum. Nämlich, warum ist Jesus eigentlich vor über 2000 Jahren am Kreuz gestorben, wenn sich seitdem nichts verändert hat, wenn wir eigentlich gesellschaftlich nicht weiter sind wie vor 2000 Jahren. Ja? Warum dieser ganze Aufwand, wenn sich überhaupt nichts verändert? Mein Gott, warum? Egal zu welchem Thema, ich mag diese Frage nicht. Ich bin kein Fan dieser Frage, weil ich sie vom Denkansatz her eigentlich für verkehrt halte. Und dennoch taucht die Frage auch bei mir immer wieder auf. Sie ist uralt und aktuell. Und ganz vorne, wir haben es ja gerade gesagt, ganz vorne unser Kind, ja warum bei uns? Ich kam wirklich auf diese Frage, das hätte ich mir nie gedacht, dass ich so eine Frage stelle. Ja warum bei uns? Warum nicht in irgendeiner anderen Familie, der das egal ist oder die das ganz toll findet? Oder bei irgendwelchen Heiden. Warum bei uns? Bin kein Fan dieser Frage. Und dann muss ich feststellen, die ist aber da. Und sie ist in mir. Und ich muss mir eingestehen, ich habe keine Antwort. In den letzten 4 Monaten in der Seelsorge und Therapie, da kam diese Frage dann plötzlich ganz massiv. Eine Frage, der ich mich sonst eigentlich verweigere. Ja, ein bisschen in meine Kindheit geschaut, über Verletzungen der Kinder, was ist eigentlich die Ursache? Also das große Thema gerade, was ist eigentlich die Ursache, dass mich die Geschichte so aus den Socken haut, was steckt da dahinter? Und dann haben wir festgestellt, Menschenskinder, ich habe in meiner Jugend, einfach mal bewusst gemacht, innerhalb von 5 Jahren 5 junge Leute aus meinem Umfeld verloren. Also im Schnitt jedes Jahr ein Klassenkamerad, Fußballkamerad, irgendwas durch Unfall und einer auch durch Selbstmord. Am härtesten, das habe ich sogar in einer Predigt hier schon mal gesagt, meine Mitkonfirmandin, paar Wochen nach der Konfirmation ums Leben gekommen bei einem Autounfall. 5 Tote, völlig sinnlos und viel zu früh. Und dann, als ich Anfang 40 war, also war eigentlich viel dazwischen, mein Cousin mit 5 Kindern, einfach tot. Und kurze Zeit später mein Kollege aus Gotha. Ich weiß noch heute, wir haben am 27. Dezember miteinander telefonisch eine Bibelarbeit vorbereitet für die Jugendkonferenz im Januar. Da hat man gesagt, war beim Arzt, wegen Herz, da hat irgendwelche Probleme. Da habe ich gesagt, pass bloß aus. Und ich weiß noch, ein Pastor im Ruhestand aus der Region hat am 1. Januar den Gottesdienst gehalten und wird abkündigt, er wäre gestorben. Es wurde bei uns deswegen abgekündigt, weil der bei uns aus dem Dorf kam. Seine Mutter saß eine Reihe vor oder hinter mir in dem Gottesdienst. 3 Kinder. Einfach so. Und wenn wir jetzt innehalten, was ihr vielleicht innerlich sogar schon tut, dann würde man feststellen, ja stimmt, das ist bei mir ganz ähnlich. Da habe ich auch, da ist auch eine Menge, etliche Leute, die sind zurückgeblieben. Und die Frage ist, was hat es eigentlich in mir ausgelöst, was hat es mit mir gemacht? Also bei mir waren da plötzlich so viele Fragezeichen und so viel, warum passiert das? Und dann komme ich plötzlich auf die letzte Frage und sage, und warum lässt Gott das zu? Mein Verstand, meine Theologie, mein Bibelverständnis sagen mir, du denkst falsch. Das bringt dich gar nicht weiter, diese Frage. Und dann kommt bei mir noch, vom Erzoger und so weiter, habe ich euch ja alles schon einmal erzählt, der Gedanke, ja, darf ich die Frage überhaupt stellen? Darf ich Gott in Frage stellen und Gottes Handeln? Dann gibt es die ganz findigen und schlauen Christen, die sagen, ja, du musst nicht fragen, warum, sondern du musst fragen, wozu? Mit der Frage, ganz ehrlich, konnte ich aber noch nie was anfangen. Ich selber empfinde das eigentlich nur als ein verkapptes Warum. Ich traue mich nicht, direkt zu klagen oder Gott anzuklagen, also verschlüssle ich es. Weil wozu soll es gut sein oder wozu soll es dienen, wenn eine 14-Jährige einfach stirbt? Zusammen mit ihrer Mutter. Und der Vater mit 2 Kindern dann so dasteht. Wozu soll das gut sein? Die Frage ist genauso sinnlos. Wenn jetzt jemand dann um die Ecke kommt mit Paulus und sagt, denn wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, dann ist es bei mir ganz vorbei. Weil auch das einfach nur unpassend ist. Emotional würde ich dann sagen, die Person braucht eine Tracht Prügel. Mein Verstand, der dann in der Regel einsetzt, der würde fragen, ja, was steckt da eigentlich für ein Gottesbild dahinter? Oder ist es nur die eigene Hilflosigkeit? Natürlich steht es in der Bibel, aber nicht alles, was in der Bibel steht, ist zu jeder Zeit hilfreich. Und so läuft meine innere Diskussion, meine Gedanken. Meine Gedanken sagen mir, du denkst falsch. Und meine Seele und mein Gefühl sagt mir was komplett anderes. Und das einzugestehen, also mir selbst einzugestehen, das hat jetzt mehrere Monate gedauert. Mir selbst und Gott zu sagen, Gott, ich habe im Moment ein Problem mit dir. Und das habe ich für mich erst erkannt, als ich eigentlich über ganz andere Dinge nachgedacht habe, gezwungen war, darüber nachzudenken. Und wie gesagt, eins der tiefsten Beispiele war dann eben diese Mitkonfirmandin. Und ich hatte die Aufgabe, einen Brief zu schreiben, über verschiedene Dinge. Und da habe ich die Aussage getroffen, gesagt, ich kann niemandem die Schuld geben und möchte auch es auch nicht. Und ich glaube auch, dass niemand die Schuld hat. Das war der Kopf. Und ganz ehrlich, tief in mir steckt aber, Gott, du bist verantwortlich. Da bin ich ehrlich. Also an den Punkt bin ich gekommen, ehrlich zu sein zu mir selber. Ich habe ja über diese Dinge immer einen Deckel der Theologie und von Bibelverständnis und Verstand. Und plötzlich ist das alles da. Meine Seele sagt mir was anderes als mein Kopf. Und das ist fatal. Ich habe plötzlich Römer 7, Vers 24 in einem völlig anderen Licht gesehen. Ja, das schreibt Paulus, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Im Text, wer den Text kennt, Römer 7, geht es darum, dass Paulus den inneren Konflikt beschreibt zwischen Gottes Liebe zu ihm und dem, was Gott für ihn möchte, auch die Liebe zum Gesetz und das, was eigentlich Paulus möchte, was sein Leib möchte, und sagt, hier, das Ding will was völlig anderes als das, was Gott möchte. Und da kommt er zu diesem Ausruf. Ich stehe plötzlich in dem Konflikt oder habe mich in dem Konflikt gefunden zwischen dem, was ich glaube und vertrete, auch von hier vorne, und dem, was ich fühle. Das hat nicht mehr zusammengepasst. Und wenn ich dem ganz ehrlich nachgehe, stelle ich fest, Gott sitzt auf meiner inneren Anklagebank. Als wir die Information hatten, dass unser Josua jetzt eine Frau wird, habe ich Antworten in der Bibel gesucht. Wo soll ich denn auch sonst suchen, wenn nicht in der Bibel und bei Jesus? Dumm ist, dass ich keine gefunden habe. Zu dem Thema steht nichts in der Bibel. Also zu unserer Kernfrage nach Geschlechtsidentität und solchen Dingen. Aber ich habe was anderes gefunden. Ich habe es mal für mich überschrieben, Solidarität in der Bibel. In der Bibel findet man eine Menge Menschen, denen es ganz genauso geht wie im Moment mir. Die sich von Gott verlassen, im Stich gelassen, betrogen und verraten fühlen. Je nach Qualität der Aussage. Drei Beispiele habe ich kurz rausgesucht. Psalm 42, Vers 10. Ich sage zu Gott, meinem Fels, warum hast du mich vergessen? Warum muss ich so traurig gehen, wenn mein Feind mich drängt? Also hier ist jemand, der baut auf Gott. Es ist sein Fels. Ja, das ist eine Aussage. Ich sage Gott, du mein Fels. Jesus greift das Bild ja auch später dann auf. Matthäus 7, wer blöd ist, der baut sein Haus auf Sand. Und wenn das Wasser steigt, das Haus war es das halt mit dem Haus. Der Kluge baut auf Fels. Ja, auf den Fels, auf Gott. Weil wenn dann die Stürme kommen, hat das Haus Bestand. So, und jetzt stellt der Psalmbeter plötzlich fest, Mist, der Fels fühlt sich aber an wie Sandstein. Und der löst sich im Wasser auf. Wenn er schon mal in der Sandsteinhöhle in Waldorf wart und an der Wand entlang streicht, hat man die Hand voller Sand. Ja, da könnte es schön abkratzen und wäre der Sandkasten irgendwann voll. Was ich für Fels gehalten habe, scheint sich im Wasser aufzulösen. Natürlich ist Gott der Fels. Das weiß mein Kopf und der vertraut darauf. Und doch sagt der Psalmbeter, ich fühle mich im Stich gelassen. Und gleich im Psalm darauf geht's weiter. Denn du bist Gott, meine Stärke, bist der Gott meiner Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Der setzt also noch einen drauf. Ja, hier ist nicht nur das Gefühl des Verlassenseins, sondern Gott hat mich komplett verworfen. Ich bin doch ein, du bist meine Stärke, ich vertraue dir, du bist die Kraft, du bist der, der mir Lebensmut schenkt. Und jetzt stehe ich allein da. Ich fühle mich, als hättest du mich komplett verlassen. Und die, da gibt es ja noch einiges, aber die Reihe gipfelt dann für mich persönlich am Schluss bei Jesus am Kreuz. Auch Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Vom eigenen Vater verlassen, dieses Gefühl zu haben in der letzten, in der größten Stunde der Not. Es gibt Berichte von Soldaten, die im Sterben auf dem Schlachtfeld verzweifelt nach ihrer Mutter schreien. So stufe ich das hier bei Jesus für mich auch ein. Der letzte Schrei der Verzweiflung. Überwältigend muss das Gefühl gewesen sein, dass Jesus, der so eng mit dem Vater verbunden war, ich und der Vater sind eins, dass er sowas, so eine Verlassenheit empfindet. Mein Gott, er sagt nicht Vater, warum hast du mich verlassen? Das Lied, das wir gerade gesungen haben, hat den Titel Klagemauer. Gott, warum greifst du nicht ein? Lässt du mich denn allein? Mit meiner Wut und Trauer, Gott, ich sehe keinen Sinn. Warum kommen die Fluten und die Dämme halten nicht? Warum trifft es die Guten? Die Unschuld schützt sie nicht. Albert Frey und seine Frau haben auch keine Lösung zu dieser Frage. Doch sie wissen, wo sie sich hinwenden können, auch ohne Antwort. Ich habe den Text, habt ihr vielleicht schon gehört, Eva kennt den Text eigentlich gut, ich habe den Text ein bisschen durcheinander gewürfelt. Ich bringe dir meine Fragen. Wohin sonst soll ich gehen? Wem sonst mein Leid klagen? Wer sonst kann mich verstehen? Ich werf dir alles hin, an meine Klagemauer. Es Gott hinwerfen, vor die Füße, an den Kopf. Leute, hinwerfen ist nichts, kein freundlicher Akt. Ist nicht, ah, ich bring's dir mal, Gott, mach mal was drauf. Nein, ich schmeiß es dir hin, da hast den Mist. Und es ist völlig in Ordnung, das zu tun. Petrus sagt mal, all eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. So klingt's beim Luther, schmeiß es ihm hin. Gott hält das aus. Klagen und Beklagen ist bei Gott ausdrücklich erlaubt und erwünscht. Dann muss ich mich fragen, habe ich das verlernt? Ja, habe ich. Warum? Ja, weil man das als Christ nicht tut. Ja, also die innerlichen Lehrsätze und Verbote, die ich habe, scheinen das auszuschließen. Ja, das macht man nicht, das darf man nicht. Die Bibel sagt doch, darfst du. Und dann komme ich hier aber an den Scheideweg. Ich kann klagen und Gott alles hinwerfen. Inklusive meines Glaubens und Gott ganz verwerfen. Ich habe leider die Quelle nicht gefunden. Ich habe das mal irgendwo gehört, dass ein Nachfahre der Inka bei einem Besuch des Papstes in die Bibel zurückgegeben hat. Mit der Aussage, er gibt diese Bibel und diesen Glauben zurück, weil sie das Versprechen, das hier drin steht, nicht gehalten hat. Ich kenne leider sehr viele. Und das ist auch eine Linie so von Schmerz, die den Glauben mit dem Klagen gegenüber Gott den Glauben gleich mit weggeworfen haben. Teilweise Menschen, denen ihr Glaube sehr viel bedeutet hat. Nimm alles und lass mich ab jetzt in Ruhe. Das ist die eine Seite des Scheidewegs. Das andere ist, sich weiter an Gott wenden. Das ist das, was unter anderem in dem Lied, aber auch Petrus bei alle Sorge werft auf ihn, schreibt es. Bei Martin Luther und in den meisten Bibelübersetzungen hängt der Satz so ein bisschen in der Luft. Da steht er, ist vorher ein Punkt und nachher ein Punkt. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Bin dann drauf gestoßen, in der Elberfelder Übersetzung, die setzen die Kommas anders. Und dann klingt der Satz gleich völlig anders. Im Griechischen gibt es ja keine Satzzeichen, das muss man sich alles überlegen, wie ist das gemeint. Demütigt euch unter die mächtige Hand Gottes, heißt es da in diesem Zusammenhang, indem ihr all eure Sorgen auf ihn werft. Denn ihm liegt an euch, oder er sorgt für euch, das kann man beides so übersetzen. Es gibt gleich einen völlig anderen Zusammenhang. Der hier eingebaut ist, wenn du deine Sorgen auf Gott wirfst und möchtest, dass sich dadurch etwas verändert, dann begib dich unter seine mächtige Hand. Das ist hier ein direkter Zusammenhang gestellt. Bleib unter der Hand Gottes und wirf nicht alles weg, aber deine Sorgen, die wirf auf ihn. Dem Wissen, dass sich ohne ihn nichts verändern wird. Das ist hier mit Demütigen gemeint. Ich wende mich mit allem an Gott. Hier, nimm den ganzen Mist, mit dem ich nicht klarkomme, von dem ich sogar glaube, dass du verantwortlich dafür bist. Nimm das und bring es bitte wieder in Ordnung. Und Demut besteht dann auch darin, zu akzeptieren, dass Gottes in Ordnung bringen, was völlig anderes sein kann, als wenn ich es in Ordnung bringen würde. So habe ich im Frühjahr, kurz vor Ostern, den Entschluss gefasst, ich lasse jetzt los. Ich mache das, nachdem ich versucht habe, 6 Wochen durchzuhalten und keine Antwort gefunden habe. Wenn es stimmt, was uns zugesagt ist, kommt irgendwann die Hand, die mich fängt. Netz war zu der Zeit keins in Sicht. Gott hat sich aus meiner Sicht auch ganz schön Zeit gelassen. In der Zeit habe ich mich ziemlich allein gelassen gefühlt. Was wir vorhin bei Paul Gerhardt gesungen haben, ja, er wird zwar eine Weile mit seinem Trost verziehen, das habe ich durchbuchstabiert. Ich weiß, es gibt Dinge, da muss man das viel länger durchbuchstabieren. Die Hand, die mich fing, kam dann in Form eines 70-jährigen Mannes in Gießen. Eine Hand, der ich aber erst vertrauen lernen musste. Und ganz offen, das an Gott wenden und in seine Hand fallen lassen, bringt immer noch nicht die Lösung. Was ich aber im Glauben wiederfinde, ist Trost. Denn im Wenden an Gott stelle ich fest, ich stehe gar nicht allein. Und ich war es auch nie. Wenn man in der Bibel, in dem Fall vor allem im Alten Testament, nachschaut, bei den Fragen nach der Hilfe Gottes, dann stellt Gott mal in Jesaja die Frage nach dem Warum. Er sagt zu seinem Volk, warum sprichst du denn Jakob und du Israel sagst, mein Weg ist dem Herrn verborgen und mein Recht geht an meinem Gott vorbei? Gott stellt hier die Frage, wie kommst du auf die Idee, dass ich nicht an deiner Seite stehe? Natürlich bin ich da. Du fühlst etwas anderes, aber meine Zusage steht über deinem Gefühl. Als Jesus am Kreuz hing, komm nochmal auf die Sache zurück, da steht auch nicht da, dass Gott ihn verlassen hat. Er hat es so empfunden. Aber natürlich war Gott da. Ja, Gott war sogar so da, dass er so, ja, ich würde sagen, wütend war über alles das, was passiert ist, dass sich der Himmel verdunkelt, die Leichen aus den Gräbern kommen und der Vorhang im Tempel zerreißt. Das hat natürlich auch andere symbolische Bedeutung, das weiß ich. Aber Gott war natürlich da. Das Leben, das kann uns hart treffen. Ja, wenn wir jetzt Gesprächsrunde machen würden, jeder von euch hätte da was zu erzählen. Und vielleicht ist der eine oder andere auch da, der sagt, ich habe mich eigentlich da total verlassen gefühlt. Und Gott sagt, nein, ich habe dich nicht verlassen. Ich verlasse dich nicht und nie. Lass dich fallen in meine Hand und vertraue mir. Gestern ist dann was ganz Schönes passiert. Seit Februar habe ich nicht mehr gesungen. Die Eva weiß es, wir hatten im März den Lobpreisabend. Ich habe versucht, da mitzuspielen mit dem Bass. Noch im zweiten Lied oder so bei der Probe habe ich gesagt, ich kann das gerade nicht und bin gegangen. Habe die zwei sitzen lassen. Und beim Lobpreisabend selber, da musste ich raus. Ich habe das nicht ausgehalten. Ja? Weil ich habe mich ihr kennt ja diese Verse auch, loben zieht nach oben und was man da so alles lernt im Lauf seiner frommen Karriere. Ich habe mich gefühlt, wie wenn mich einer vergewaltigt. Meine Seele. Ich habe das nicht ausgehalten. Das hat überhaupt nichts mit Nicole oder Eva zu tun, ja, die den Abend geleitet haben. Nein, ich konnte das in dem Moment nicht. Und das ging mir die ganze Zeit so, auch im Gebetshaus. Die Stille war toll. Lobpreis, ja, brauchen wir oder brauchen wir nicht. Die Gespräche abends in der Kantine, die waren die wertvollen. Ich habe gemerkt, ich komme da innerlich gerade überhaupt nicht mit. Und gestern, bei der Vorbereitung, kam mir plötzlich ein Lied in den Sinn. Ein Lied, das ich schon ewig noch mal gesungen habe, hing mit dem Text zusammen, den ich in Jesaja hier gelesen hatte. Siehe, in meine Hände habe ich dich gezeichnet, spricht der Herr. Das ist auch in diesen sechs Kapiteln, wo auch der Wochenspruch drin ist. Und da hat jemand ein Lied dazu geschrieben. Da muss ich erstmal zur Gabi gehen, habe gesagt, du, wo sind unsere Gitarren? Die haben wir so gut versteckt, weil wir monatelang keine angerührt haben. Da muss man erstmal, guck mal in deinem Büro, na, tatsächlich, da stand eine eingepackt. Die war noch von der Skifreizeit, so stand sie rum. Habe die Gitarre ausgepackt und dann habe ich nicht nur ein Lied gesungen, sondern eine ganze Zeit. Ich konnte zum ersten Mal Gott wieder loben, und zwar von Herzen. Ich denke, das ist ein Zeichen für Wende. Es geht ja nicht nur um mich, ich habe das jetzt sehr persönlich alles euch erzählt, aber ich denke, das kann man gut übertragen, ein Zeichen der Wende, wenn man so weit durchkommt. Man sagt, ja, jetzt kann ich Gott wieder in die Augen sehen. Ich kann ihn wieder loben. Das heißt nicht, dass man über dem Berg ist. Ja, aber es zeigt, man ist Schritte gegangen. Schritte im Glauben und vor allem Schritte zusammen mit Gott. Die Anklage nach dem Warum oder Wozu abzulegen, wäre dann der nächste Schritt. Wie gesagt, ich habe das jetzt sehr persönlich gestaltet, weil mit dem sind wir nach Ostern ausgestiegen, mit dem Thema. Und ich habe es gesagt, weil ich es wichtig finde, weil es mir gezeigt hat, wie unehrlich ich eigentlich in meinem Glauben zu mir selber sein kann. Und wie dann plötzlich ein Ereignis über mich hereinbricht, und ich auf mich und meine Beziehung mit Gott geworfen wird und plötzlich alles hinterfragt wird. Mein Gott, warum? über einen persönlichen Schlag darf ich erleben, wie Gott an mir arbeitet. Ob man es glaubt oder nicht, dafür bin ich in höchstem Maße dankbar. Amen.